Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Ich bin Julia Nogli und es geht heute um Stuhlinkontinenz, ein Thema, das oft tabuisiert wird. Experte am Telefon ist Dr. Oskar Rückbeil, leitender Oberarzt der Abteilung für Chirurgie, Zentrum für Robotik an der Immanuel-Klinik Rüdersdorf, Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Hallo erstmal, ich grüße Sie.
Hallo, freue mich bei Ihnen zu sein, Frau Nogli.
Ja, was bedeutet Stuhlinkontinenz genau? Ab wann spricht man davon?
Also Stuhlinkontinenz ist ein weites Feld. An sich heißt es erstmal, dass die Patientinnen und Patienten, oder wir sprechen auch gerne von Betroffenen, keine Kontrolle darüber haben, wann ihr Stuhl, in welcher Form auch immer, also ob das fester Stuhlgang ist oder flüssiger Stuhlgang oder auch Darmgase, wann die abgehen, sondern dass sie unwillkürlich, also unkontrolliert sozusagen Stuhlgang oder auch Winde verlieren. Genau, und dafür gibt es eben mannigfaltige Ursachen. Da können wir ja vielleicht im Detail nochmal drauf eingehen. Ich würde sagen, wichtig für den Patienten ist erstmal zu wissen, dass es viele Betroffene gibt. Zur Häufigkeit ist auf jeden Fall zu sagen, dass es im Alter über 70 Jahren durchaus bis zu 20% der Bevölkerung betrifft. Hier sind Männer und Frauen ungefähr gleich verteilt und im Alter unter 40 Jahren liegt die Häufigkeit dann so bei Frauen etwas niedriger, 4%, bei Männern ungefähr 6%. Es gibt Studien aus den USA, dass man so sagt, bei Patienten, die nicht im Krankenhaus sich befinden, ungefähr 8% der Bevölkerung.
Das ist ja eine doch erhebliche Zahl auf jeden Fall. Und ja, im Zusammenhang mit welchen Erkrankungen tritt das auf oder kann es einfach so kommen?
Also es kann auch einmal sporadisch, gerade bei jüngeren Patienten, auftreten. Das ist eben etwas, wenn wir davon sprechen, dass es als Nebenwirkung auftritt. Das ist dann eigentlich keine klassische Inkontinenz, wenn Patienten sozusagen eigentlich unter einer Durchfallepisode oder sowas leiden und dann Probleme haben der Kontrolle sozusagen über den Stuhlgang. Das sehen wir auch selten mal in unserer Sprechstunde, zum Beispiel als Nebenwirkung von Medikamenten, Antibiotikagaben oder unter Chemotherapien. Das Häufigste, was wir in unseren Sprechstunden sehen, ist insbesondere bei weiblichen Betroffenen geburtstraumatische Verletzungen, also durch schwierige Geburten oder Geburten, die mit einem Dammriss vergesellschaftet sind, also dass der Kindskopf eben zu groß war oder mit einem Dammschnitt. Dann ist es auch manchmal ganz einfach abhängig von der Ernährung. Und es gibt diverse Erkrankungen in der Nähe des Schließmuskels oder der Nachbarorgane wie Fisteln, Abszesse, Voroperationen, zum Beispiel bei bösartigen Erkrankungen. Ich sage nur, Darmkrebs ist so ein Thema. Oder eine Vorbestrahlung, vielleicht wurde die Prostata vorbestrahlt oder ein Darmkrebs wurde vor einer Operation schon einmal bestrahlt. Das kann dann im längeren Verlauf nach dieser Bestrahlung, wenn die Zellen dann untergehen durch die Bestrahlung, auch dazu führen, dass die Patienten insbesondere eine Drangstuhlinkontinenz bekommen. Und dann kennen wir noch Erkrankungen des Nervensystems, zum Beispiel die Multiple Sklerose wäre hier zu nennen oder andere neuronale Erkrankungen, Erkrankungen aus dem neurologischen Formenkreis, die auch vergesellschaftet sind mit Stuhlinkontinenz.
Stuhlinkontinenz, das ist unser Thema heute Abend in der Sendung Natürlich Gesund hier bei Radio Paradiso. In ein paar Minuten geht's weiter. Bleiben Sie dran. Schönen Dienstagabend hier bei Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Ich bin Julia Nogli, mein Thema heute Stuhlinkontinenz. Nicht unbedingt etwas, über das oft gesprochen wird, darum machen wir das heute Abend hier, denn es ist ein wichtiges Thema. Experte am Telefon ist Dr. Oskar Rückbeil, leitender Oberarzt der Abteilung für Chirurgie, Zentrum für Robotik an der Immanuel-Klinik Rüdersdorf. Sie sagten eben schon, es gibt eine große Vielfalt der Ursachen für Stuhlinkontinenz. Wie sieht denn dann die Behandlung aus?
Genau, also wir haben multiple, ganz viele Therapiemöglichkeiten. Eine Sache wollte ich noch erwähnen, bei den älteren Patienten ist es manchmal so, dass man auch denkt, dass sie, gerade wenn es Bewohnerinnen und Bewohner von Seniorenheimen sind, dass sie eigentlich meinen, sie hätten eine Inkontinenz, aber sie leiden unter einem paradoxen Durchfall, weil sie sozusagen die festen Stuhlmassen gar nicht mehr absetzen können und im Prinzip leiden sie eigentlich eher unter Verstopfungen. Also der Darm entleert sich nicht mehr regelhaft. Das sehen wir relativ häufig in unserem älteren Patienten gut. Und das ist eben sehr gut zu behandeln, einfach durch einfache Maßnahmen, meistens auch ohne eine Operation, muss eben nur erkannt werden. Und damit geht das los, das sind die einfachen Maßnahmen. Wenn es darum geht, dass Patienten zum Beispiel Inkontinenz erleiden für Stuhl durch Medikamente, muss man natürlich überprüfen, welche Medikamente der Patient einnimmt. Gegebenenfalls kann man ganz einfach die Therapien, die die Patienten haben, anpassen oder umstellen. Manchmal ist es auch so, dass Patienten zu viel stopfende Medikamente einnehmen und dann im Verlauf paradoxe Durchfälle haben, weil die festen Stuhlanteile sich nicht entleeren können. Und dann kommt man in einen Bereich, wenn man sozusagen mit den konservativen Maßnahmen nicht zurechtkommt, dass man versucht, die Stuhlkonsistenz gegebenenfalls anzupassen. Und wir sprechen dann sehr gerne von einem Stufenkonzept. Man fängt mit Beckenbodentraining häufig an, kann das dann auch steigern über eine sogenannte Biofeedback-Therapie, die eben das dem Patienten ermöglicht, die Leistung, die er mit seinem Schließmuskel vollbringt, auch zu visualisieren. Also dass er ein Feedback hat über das, was er an Trainingseffekt macht. Und auch eine Stimulation des inneren Schließmuskels. Dazu muss gesagt sein, der Schließmuskel besteht aus einer Komponente, die wir nicht steuern können, also die unwillkürlich immer einen Ruhedruck hält, damit eben kein Stuhl sich entleert. Wenn wir jetzt spazieren gehen oder sowas, soll ja kein Stuhlgang sich entleeren. Und es gibt eine Komponente, die wir willkürlich steuern können, dass der Schließmuskel auch sich öffnet, wenn wir auf Toilette sind und dass der Stuhlgang entlastet werden kann. Und diese zwei Komponenten können wir unterschiedlich beeinflussen durch unsere Therapien. Und das geht so weit, dass wenn die Patienten durch die ganze Therapie, die durchlaufen haben, auch unter Umständen einen Schrittmacher implantiert bekommen können von uns. Also ein Schrittmacher, bei dem wir testen 14 Tage lang, ob es einen Effekt hat und erst dann den Schrittmacher ähnlich wie beim Herzschrittmacher implantieren. Und wenn wir keinen Effekt sehen, würden wir auch keinen Schrittmacher implantieren. Aber wenn man die Patienten entsprechend gut vorher auswählt, dann hat man in der Regel auch eine hohe Trefferquote. Und durch den Schrittmacher kommt es dann, wir begleiten es hier im Rahmen der Medizinischen Hochschule Brandenburg auch mit einer Studie zur Lebensqualität, kommt man auch zu guten Effekten, was die Frequenz der Stuhlgänge betrifft und die Häufigkeit von Inkontinenzepisoden, also wie häufig der Patient Inkontinenzepisoden nach der Implantation noch erleidet.
Das höre ich zum ersten Mal, klingt ja sehr interessant. Das wird dort vor Ort sozusagen implantiert, dieser Schrittmacher, oder genau. Wie ist das?
Das führen wir vor Ort durch. Die Patienten müssen die konservative Therapie durchlaufen. Das ist auch zwingend so vorgesehen, weil die Kassen natürlich keine unnötigen Schrittmacherimplantationen finanzieren wollen, was auch verständlich ist. Das System ist sehr teuer und das ist ja auch eine aufwendige Operation. Deswegen ist es wichtig, dass man alle konservativen Therapiemaßnahmen ausgeschöpft hat, was ich gerade schon beleuchtet hatte, also das Vorabbeckenbodentraining, Ernährungsumstellung und diese Dinge erfolgt sind, Biofeedback vielleicht versucht wurde und eben auch ausgeschlossen ist, dass keine andere Operation am Schließmuskelapparat selbst erforderlich ist. Manchmal müssen wir auch einen Schließmuskel rekonstruieren, dass er wieder sozusagen vernäht wurde, weil er durch zum Beispiel eine geburtstraumatische Verletzung unterbrochen ist oder durch eine andere Operation bei einer Fistel oder sowas geschädigt wurde. Das kann durchaus auch sein. Dann würden wir natürlich keinen Schrittmacher implantieren, aber ansonsten implantieren wir diese Schrittmacher hier auch sozusagen in Rüdersdorf selbst.
Wir klären heute Abend Fragen zum Thema Stuhlinkontinenz mit dem Proktologen Dr. Oskar Rückbeil, leitender Oberarzt der Abteilung für Chirurgie, Zentrum für Robotik an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf. Mehr zum Thema in ein paar Minuten hier in Natürlich Gesund auf Radio Paradiso. Sie hören die Sendung Natürlich Gesund hier bei Radio Paradiso. Mein Name ist Julia Nogli. Unser Thema heute Stuhlinkontinenz. Darüber spreche ich mit Dr. Oskar Rückbeil. Seit November 2017 ist er an der Emanuel-Klinik Rüdersdorf Oberarzt der Abteilung für Chirurgie. Seit 2019 zusätzlich als Koordinator des Darmkrebszentrums. Ja, wir haben eben schon von verschiedenen Therapien gehört. Es war eben auch die Rede von einer OP. Das ist also möglich, den Darmausgang bzw. den Schließmuskel zu rekonstruieren?
Genau, das ist in vielen Fällen. Wir machen dann eine Ultraschalluntersuchung des Schließmuskels direkt, um zu messen, wie groß der Defekt des Schließmuskels ist. Also es gibt in der wissenschaftlichen Fachwelt eben die Festlegung, dass wir sagen, wenn mehr als die Hälfte des Schließmuskels aufgebraucht ist, macht das keinen Sinn. Das würde dann auch den Schließmuskel zu sehr einengen. Und in der Regel ist es dann auch so, dass man keine Nähte setzen kann, die langfristig heilen können. Also das muss man ausmessen vorab, ob das sinnvoll ist, das zu rekonstruieren. Und dann Wenn das der Fall ist, dann kann der Patient wahrscheinlich ohne einen Schrittmacher gut auskommen. Ansonsten ist es eben auch so, dass es Patienten gibt, die anders therapiert werden müssen, wenn dies mit dem Schrittmacher oder Schließmuskelreparation kein adäquates Verfahren ist und der Patient eher unter einer Verstopfungsproblematik mit einhergehender Inkontinenz leidet, muss man auch manchmal ein Stück Darm entfernen. Das machen wir dann durchaus auch wie bei einer entzündlichen Erkrankung oder bei einer tumorösen Erkrankung des Darmes und der Darm wird dann gleich neu verbunden, also dass die normale Darmpassage im Körper erhalten bleibt. Und ganz, ganz selten ist es aus pflegerischer Sicht auch notwendig bei inkontinenten Patienten, die, sage ich, immobilisiert sind oder auch bettlägerig. Das sind ja Informationen, die für betroffene Angehörige immer wichtig sind. Dass manchmal muss man auch einen künstlichen Darmausgang anlegen, um sozusagen die pflegerische Situation für den Patienten zu verbessern.
Das hört man in der Tat öfter. Das ist nochmal, bei welchen Fällen kommt das zum Tragen?
Also das kommt nur, das ist sozusagen, sage ich mal, eine letzte Möglichkeit sozusagen, wenn Patienten jetzt nicht mehr mobil sind, sondern überwiegend im Bett liegen und es ein pflegerisches Problem gibt, dass der Stuhlgang häufig zu Infekten sozusagen des Gesäßes führt, was dann auch zum Wundliegen führen kann. Dann ist es durchaus sinnvoll, mit den Angehörigen und dem Patienten zu besprechen, ob ein künstlicher Darmausgang die Situation nicht verbessern kann. Das wird natürlich im Einzelfall immer sorgsam geprüft. Wir suchen dann das Gespräch, insbesondere auch mit den versorgenden Angehörigen, die uns dann auch im Krankenhaus aufsuchen, und gemeinsam mit dem Patienten wird es dann entschieden. Und dann ist es so, dass die Kontinuität der Darmpassage unterbrochen wird und ein künstlicher Darmausgang aus der Bauchdecke ausgeleitet wird, der sich dann einfach besser versorgen lässt über einen Stoma-Systembeutel, in den dann der Stuhlgang ablaufen kann.
Mit dem man ja aber auch rumlaufen kann, ne?
Genau, könnte man auch. Das ist ja was wir jetzt bei Darmkrebspatienten oder anderen Patienten auch mal vorübergehend anlegen müssen, oder wenn ein Patient eine schwere Bauchfellentzündung hat, kann das auch mal vorkommen. Das ist natürlich nicht im Rahmen der Inkontinenz eine Standardversorgung bei mobilen Patienten. Das würde ich jetzt eher ausschließen in unserem Patientengut.
Aber es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Das finde ich wirklich eine gute Nachricht, wenn man das jetzt hört, da zu therapieren. Das heißt also, man sollte durchaus damit zur Ärztin, zum Arzt gehen, gucken lassen, was ist da los.
Genau, da sagen Sie was ganz Wesentliches, das ist immer das Wichtige, das ist ja ein tabubehaftetes Thema, so haben wir sozusagen das Interview, glaube ich, auch benannt, es ging irgendwie um das Tabu und die Patienten trauen sich häufig auch nicht ihren Hausarzt, den sie schon lange Jahre kennen, mit diesem Thema zu belasten oder anzusprechen, das hören wir immer wieder und ich bin dann doch froh, dass die Patienten inzwischen den Weg zum Spezialisten recht gut finden. Natürlich müssen die Hausärzte dafür hier sensibilisiert sein und die Patienten dann auch weiterleiten, dass sie einfach sagen, ja, dann geh doch zum Proktologen oder wenn es um eine Urininkontinenz, also für Harn jetzt geht, geh doch nochmal zum Frauenarzt oder lass dich beim Urologen beraten. Wir sprechen ja hier auch von den drei Kompartimenten, also die Urologen behandeln dann mehr so das Kompartiment um die Blase und die Gynäkologen sind ja auch beteiligt und wir kümmern uns dann eher um die Stuhlinkontinenz, wir Proktologen und Chirurgen. Und bei uns ist es ganz wichtig, wir sind gemeinsam mit unseren Gynäkologen auch Beratungszentrum der Deutschen Kontinenzgesellschaft und wir sehen viele Patienten und machen auch einmal jährlich gemeinsam mit der Deutschen Kontinenzgesellschaft eine Informationsveranstaltung für Betroffene, für Patientinnen und Patienten und die Patienten können sich dann einfach mal ein Bild geben lassen, ein bisschen Informationsmaterial auch sammeln und sich in der Sprechstunde vorstellen, weil es doch ein schwieriger Gang für viele Patienten ist, aber wir haben eben eine mannigfaltige Möglichkeit an konservativen, medikamentösen Therapien, operativen Therapien, die teilweise nicht sehr invasiv sind. Es kommt auch vor, dass Patienten einfach nur eine gute Hämorrhoidaloperation brauchen, weil sie durch so ausgedehnte Hämorrhoiden keinen richtigen Schließmuskelschluss mehr hinbekommen und danach geht es ihnen viel besser. Also es ist immer wichtig, glaube ich, sich kompetent beraten zu lassen und vom Experten auch sozusagen untersuchen zu lassen und dann können wir den Patienten auch sehr gut helfen.
Stuhlinkontinenz, etwas, worüber keiner redet, wir aber eben doch, denn es gibt diverse Therapien, die hier helfen können, je nach Ursache. In wenigen Minuten mehr zum Thema und mehr Infos zum Nachlesen auch für Sie auf www.paradiso.de in unserer Mediathek unter Natürlich Gesund. Und das geht gleich weiter, bleiben Sie dran. Radio Paradiso mit Natürlich Gesund. Ich bin Julia Nogli und es geht heute um ein meist tabuisiertes Thema, Stuhlinkontinenz. Experte ist Dr. Oskar Rückbeil, leitender Oberarzt der Abteilung für Chirurgie, Zentrum für Robotik an der Immanuel-Klinik Rüdersdorf, Universitätsklinikum der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Sie haben ja eben diverse Therapiemöglichkeiten aufgezählt, die da gut helfen können. Und keinesfalls ist es also so, dass man denkt, jemand wird sehr alt und wird dann automatisch immer Windeln tragen müssen oder sowas.
Nee, genau, das ist ja immer sozusagen das ist eine symptomatische Therapie, wie wir das nennen, sozusagen eine Windelversorgung oder eine Kontinenzmaterial wird das ja auch so genannt im Fachjargon. Das ist auch so ein Last Exit, dass man Kontinenzmaterial verwendet. Aber viele Patienten bekommen das eben als erstes verordnet und dann wird lange Zeit nicht geprüft. Und häufig ist es eben nicht notwendig, sondern man kann was tun gegen die Inkontinenz. Und es ist keinesfalls so. Wir haben 95-jährige Patienten hier, die vollkommen kontinent sind. Oder manchmal auch einfach nur nochmal Beckenbodentraining benötigen und dann wieder eine bessere Kontinenzfunktion erhalten. Und dem einzelnen Patienten ist dann mit den gezielten Maßnahmen, die wir ergreifen, wirklich geholfen.
Das wäre auch meine letzte Frage. Beckenbodentraining ist ja auch uns Frauen sehr vertraut aus verschiedenen Zusammenhängen. Ja. Ist ja ein Muskeltraining auch. Ist es so auch, dass man auch im höheren Alter Muskulatur noch stabilisieren und trainieren kann?
Genau, durchaus. So wie mit allen anderen Dingen, die wir auch empfehlen, dass die Patienten fit bleiben sollen, ist es so, dass wir das dann auch nochmal krankengymnastisch unterstützt sozusagen verordnen. Also dass der Patient nicht allein gelassen wird. Die jungen Patienten kriegen meistens nur eine Anleitung. Es gibt verschiedene Übungen, die in verschiedenen Körperpositionen vom Patienten selber zu Hause durchgeführt werden können. Da gibt es ausführliche Anleitungen und dem Patienten, der das benötigt, lassen wir dann eine Verordnung durch den Hausarzt für eine krankengymnastische Beckenbodentraining für meistens 6 Sitzungen zukommen oder verordnen die selber. Und das geht auch im hohen Alter noch gut, wenn der Patient eben in der Lage ist, sozusagen mitzumachen. Also beim Patienten, der jetzt nicht mehr aus dem Bett kommt, wird es wahrscheinlich keine Option sein. Aber Patienten, die mobil sind, können das durchaus machen. Und das hat einen guten Effekt.
Inkontinenzmaterial ist oft gar nicht auf Dauer nötig, denn man kann was tun gegen die Inkontinenz. Dazu sollte eben eine Diagnose gemacht werden und dann gibt es diverse Therapiemöglichkeiten. Letztlich ist das auch sehr viel günstiger, wenn man an die Kosten für Inkontinenzmaterial, also Windeln, denkt, mit denen die Menschen oft alleine gelassen werden. Scheuen Sie sich also nicht, das Thema bei der Ärztin, dem Arzt anzusprechen, sagt Dr. Oskar Rückbeil, leitender Oberarzt der Abteilung für Chirurgie, Zentrum für Robotik an der Immanuel-Klinik Rüdersdorf. Dort gibt es auch eine regelmäßige Sprechstunde zum Thema. Mehr Infos hier bei uns auf www.paradiso.de in unserer Mediathek unter Natürlich Gesund. Einen wundervollen Abend für Sie mit Radio Paradiso.